Hey Sarah, wir haben uns in der letzten Zeit ja ziemlich viel mit Wut- und Trotzausbrüchen in der frühen Kindheit beschäftigt, stimmt's?
Ja, absolut. Wir waren auf der Suche nach etwas, das Eltern hilft, den Stress, den diese Entwicklungsphase mit sich bringt, irgendwie leichter zu bewältigen.
Genau. Wir wollten, dass dieser negative Anstrich, den diese Zeit nach dem ersten Geburtstag hat, aus den Köpfen der Eltern verschwinden kann. Wir freuen uns nämlich, wenn die Kinder anfangen zu laufen. Wir freuen uns, wenn sie zum ersten Mal Mama oder Papa sagen. Aber wenn sie sich zum ersten Mal vor Wut auf den Boden werfen, finden wir das blöd und es stresst uns total.
Absolut. Dabei verrät uns das Trotz- und Wutverhalten so viel über die Autonomieentwicklung unserer Kinder und steht eigentlich nur für eine riesige Möglichkeit, die Beziehung zum eigenen Kind zu vertiefen. Wenn es uns gelingt, gut und tricky zu reagieren.
Ja, das ist das, was Eltern meist suchen. Eine Art Leitfaden, an dem sie sich in kniffligen Situationen entlanghangeln können. Und ich finde, uns ist da was ziemlich Tolles und Cooles gelungen, oder?
Absolut. Wir haben nämlich für euch einen Videokurs gebaut, in dem ihr alles findet, was ihr braucht, wenn ihr mehr über diese Phase erfahren wollt. Wir erklären dir, warum das Verhalten plötzlich so ist. Wir machen dich auf einige Beobachtungen aufmerksam, die dir vielleicht in Wutmomenten noch nicht so aufgefallen sind.
Und wir zeigen dir ziemlich wirkungsvolle Strategien, wie du diese Situation elegant und geschickt auflösen kannst. Du kannst diesen Kurs ab dem 15. November erwerben und mit dem Early Bird Rabatt hast du jetzt die Möglichkeit, schon ab dem 1. November dir deinen Zugang zu sichern. Klingt interessant für dich? Das ist es auch wirklich. Mach dich auf den Weg und entstresse deinen Kleinkindalltag mit unseren Tipps und Erklärungen. Du findest neben Erklärvideos und vielen alltäglichen Beispielen ein informatives Handout mit Bonusmaterialien für dich. Den Link zum Video findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Hallo, da sind wir wieder. Du hörst Pickel für die Ohren, den Podcast für alle Themen rund um das erste Lebensjahr deines Babys. Wir sind Sarah und Nina. Huhu Sarah.
Huhu Nina.
Ich verrate jetzt mal, was wir uns für dieses Mal ausgedacht haben, okay?
Ja, das mach mal.
Das mache ich. Also, heute erfährst du, was die Entwicklungspsychologie zum Thema Geschwisterkonstellation zu sagen hat. Wir wollen heute herausfinden, ob die Position, die dein Kind innehat, also ob es zuerst geboren wurde, ob es das zweite Kind ist, das dritte Kind oder ob es das Nesthäkchen ist, ob diese Position Einfluss auf die Entwicklung allgemein und insbesondere auf die Entwicklung der Persönlichkeit deines Babys hat. Ich höre nämlich Eltern manchmal sagen, ich möchte, dass meine Kinder auf jeden Fall immer gleich behandelt werden. Das, was das eine hat, soll die andere auch bekommen. Und wir wissen, dass schlaue Psychologinnen, wie zum Beispiel Alfred Adler und es gibt auch noch einen Kevin Lehman, der ganz, ganz viel darüber geforscht hat. Und die haben herausgefunden, dass auch wenn ein Kind in die gleiche Familie hineingeboren wurde, es gar nicht in der identischen Situation aufwächst. Das heißt, mit jeder Geburt ändert sich die Lebenssituation einer Familie. Es könnte sein, dass sich in der Familie eine finanzielle Lage verändert oder die Familie zieht um. Eltern werden älter und erfahrener. Manchmal auch entmutigter möglicherweise. Das macht die Ausgangsbedingungen für jedes neugeborene Kind in die gleiche Familie schon sofort eine ganz andere. Und dann gibt es eben auch noch die Annahme, dass es eine große Rolle spielt, ob wir als erstes, als Mittelkind oder als Nesthäkchen geboren werden. Aber es soll uns überhaupt gar nicht darum gehen, dass wir hier alle aus der Folge als Super-Profi-Entwicklungspsychologinnen rausgehen, sondern dass du einen kleinen Baustein mehr hast, um dein Kind oder deine Kinder besser verstehen zu können und eventuell zusätzlich für dich herausfindest, was zum Beispiel dein erstgeborenes Kind von dir braucht, was möglicherweise das Nesthäkchen nicht so braucht. So, lange Vorrede. Sarah, wie gehen wir es denn jetzt mal am besten an?
Na, ich würde sagen, unsere Idee war ja tatsächlich, da eine Reihe draus zu machen, weil du hast es ja schon gesagt, dass es ein sehr komplexes Feld ist und vielleicht gucken wir heute erstmal so den Überblick an und klären erstmal, was bedeuten die Positionen eigentlich? Also was schreiben wir vielleicht erstmal so im erstgeborenen, zweitgeborenen und letztgeborenen Kind zu? Das wäre so meine Idee, dass wir damit erstmal starten. Was würdest du sagen, Nina, wenn du hast ja ganz viele Aspekte jetzt auch schon benannt, die einen Einfluss haben können, aber was würdest du sagen, so ein erstgeborenes Kind von der Persönlichkeit her, was wird einem Erstgeborenen zugeschrieben oder was erleben wir häufig bei erstgeborenen Kindern dann auch in der Persönlichkeit?
Ja, wir machen es ganz kurz. Das halte ich für eine gute Idee. Ganz kurz mal zu skizzieren, was so das Kind, also das erste Kind ausmacht. Also das erste Kind ist immer etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Kevin Lehman sagt unter anderem auch, das ist so das Versuchskaninchen tatsächlich der Eltern.
So. Ist auch ein schöner Ausspruch. Ne?
Genau, ja, das hat er, ja, so hat er das genannt. Das ist das Versuchskaninchen, aber es stimmt ja auch. Das heißt, da schon die Schwangerschaft ist was Besonderes und an dem ersten Kind wird ganz viel experimentiert.
Naja, ich wollte gerade sagen, es ist ja auch so, ne? Ich habe diese Vorstellung davon, wie möchte ich sein als Mutter, als Vater beim ersten Kind, wie erziehe ich, worauf lege ich Wert und dann ist das Baby da und dann muss ich für mich wieder schauen, was funktioniert doch nicht und wo muss ich abweichen. Also ein Stück weit ist es ja wirklich auch so ein Ausprobieren, wie Erziehung und Familie und Elternsein funktioniert.
Das stimmt. Also darüber lässt sich ganz, ganz, ganz viel reden. Das, was wir so in der Psychologie so sehen oder wenn wir uns mal so Charakterzuschreibungen angucken, dann sind erstgeborene Menschen in der Regel die, die ganz, ganz leistungsbereit sind. Das heißt, die sind sehr, sehr eifrig bedacht, Leistung zu erbringen. In der Regel viel, viel disziplinierter, als das Zweit- oder Drittgeborene sind. Und übernehmen ganz, ganz gerne Verantwortung. Sind sehr zuverlässig. So, das sind so die Zuschreibungen. Wie das dazu kommen kann, das heißt, wie entwickelt sich so ein Kind denn, fände ich ganz, ganz spannend, wenn wir uns da noch mehr Zeit mal zu nehmen, weil das ist echt eine ganz, es ist eine spannende Position, die Erstgeborenen. Also es gibt auch Forschung tatsächlich und wirklich auch empirische Belege, was so Berufswahl zum Beispiel angeht. Und wir sehen, dass Kinder, die als Erste geboren wurden oder auch Einzelkinder geblieben sind dann, dass es so typische Erstgeborenenberufe gibt, zum Beispiel so der Weg in die Politik, so sind sie wirklich überrepräsentiert, finden wir da Erstgeborene. Polizistinnen, ganz, ganz spannend, ganz, ganz klar, das sind wirklich zu ganz, ganz großen Teilen Erstgeborene. Also da lohnt sich echt wirklich der Blick, finde ich, was führt dazu, dass sich Kinder, die als erstes geboren werden, so entwickeln? Ja, genau. Und dann kommt ja irgendwann ein zweites Kind dazu. Nicht wahr?
Das heißt, das ist richtig.
Das ist richtig, genau. Das heißt, die Zweitgeborenen oder möglicherweise werden die Zweitgeborenen irgendwann zu Mittelkindern. Das heißt, diese Sandwich-Position, wenn es noch so ein drittes gibt. Aber fällt dir was ein, was wir so pauschal erstmal über die Zweiten sagen können?
Naja, die zweiten Kinder haben ja dadurch, dass sie schon ein Geschwisterchen haben, ein größeres Geschwisterkind da ist, natürlich schon mal die Möglichkeit, dass die sich viel mehr am Geschwisterkind orientieren können. das Erstgeborene hatte diese Möglichkeit nicht. Die sind ja dann auch häufig außerhalb der Familie oder des Familienkreises stehen sie unter dem Schutz des größeren Geschwisterkindes. Das heißt, da sind sie nach außen sehr behütet, sehr beschützt auch in Kind-Kind-Konstellationen und haben aber eben die Möglichkeit, zu Hause sich auch mit dem Geschwisterkind zu messen. Was wir da eben häufig sehen, ist, dass den mittleren oder den jüngeren, den zweitgeborenen Kindern oft mehr erlaubt wird, als es bei den ersten schon der Fall war. Das heißt, die ersten haben so ein bisschen den Weg bereitet für die zweiten. Das heißt, die müssen da viel weniger sich durchsetzen, argumentieren. Die dürfen vieles einfach schon. Und dann geht es natürlich auch darum, wo finde ich meine Position? Ein Kind ist schon da, das hat schon seinen Platz eingenommen in der Familie und wo sehe ich mich da eigentlich so als zweitgeborenes Kind? Das ist ja was auch automatisiert ein Stück weit passiert. Was würdest du sagen, was schreiben wir denen zu? Welche Zuschreibung gibt es? Wie erleben wir die Kinder?
Also mich hat dieser Ausspruch total, also für mich passt das total, dass so die Zweitgeborenen sich absolut in Verbindung zum älteren Geschwisterkind entwickeln. Das heißt, die haben Konkurrenz. Sie werden erstmal geboren und sind Konkurrenz und entwickeln sich dann in Anlehnung tatsächlich. Das heißt, die haben, es ist keine bewusste Entscheidung, aber die Möglichkeit, versuche ich das, was meine große Schwester, mein großer Bruder macht, kann, versuche ich das auch und scheitere vielleicht, weil die werden das besser können, weil sie sind halt älter, so. Oder versuche ich das genaue Gegenteil. So, das heißt, da gibt es immer so eine, du siehst immer in der Entwicklung der zweiten Kinder, dass das erste Kind und die Merkmale, die Fähigkeiten des ersten Kindes eine Rolle spielen. So, und dann hat das zweite Kind, kann entweder in Konkurrenz treten und sich überlegen, okay, das mache ich jetzt auch so, ich mache es auch besser. Oder, dann suche ich mir was anderes. Also die zweiten Kinder sind auch ehrgeizig, also diese typische Zuschreibung vom Erstgeborenen, dass sie so ehrgeizig und leistungsbereit sind, das gilt auch für die Zweiten. Die machen das anders, das heißt, die machen das, ohne sich so in den Vordergrund zu drängeln. Das hat mich, diese Formulierung ist mir irgendwie sehr im Kopf. So, also zweitgeborene Kinder sind auch sehr spannend. So, ganz, ganz spannend. Wenn dann aus diesen zweitgeborenen Kindern irgendwann Mittelkinder werden, Sandwich-Kinder werden die auch genannt. Das heißt, dann gibt es.
Das ist auch so ein gemeiner Ausdruck eigentlich irgendwie, ne?
Findest du? Warum?
Ja. Ich finde, von allen, denen ich das höre, die sagen, ich bin immer das Sandwich-Kind.
Ah.
Das ist irgendwie so negativ behaftet, ne? Weil, glaube ich, also ein Stück weit ist ja das, was das auch den mittleren Kindern zugeschrieben wird, ne? Dass die so ein bisschen mitlaufen, dann vielleicht manchmal übersehen werden auch, weil man sich einmal um das ältere Kind besonders kümmert und das kleine Nesthäkchen vielleicht auch noch mal eine besondere Aufmerksamkeit braucht. Aber ich finde, das ist häufig so negativ besetzt. Ja, du bist ja auch das Sandwich-Kind. Mhm. Das finde ich so schade, weil wir ja auch wissen, dass bei mittleren Kindern, dass wir da eben, wenn wir jetzt uns die Zuschreibungen angucken, die da so gemacht werden in der Forschung, ja auch sehen, dass die häufig besonders diplomatisch sind, dass die gut vermitteln können zwischen Menschen, dass die auch eine gewisse Entspanntheit mitbringen, eine besondere Form von Kontaktfreudigkeit. Und das sind ja eigentlich so sehr positive Aspekte auch. Also den Blick so ein bisschen davon wegzunehmen, dass die Sandwich-Kinder die armen, vernachlässigten Kinder sind, sondern dahin zu gucken, wirklich, was bringt diese Geschwisterposition vielleicht auch Wertvolles mit.
Das stimmt. Das ist auch eine super interessante Position. Und ich finde, bei einem Sandwich-Kind kommt es auch immer echt so auf die Konstellation an. Das heißt, auf die Geschlechterkonstellation. Das heißt, ist das Kind in der Mitte der einzige Junge? Das heißt, sind oben und unten Schwestern? Oder ist es möglicherweise die gleiche geschlechtliche Rolle wie der erste? So, das heißt, dann gibt es da auch manchmal wirklich noch mal so so Gemeinsamkeiten und Abgrenzungen zu dem anderen Kind, das ein anderes Geschlecht hat. Also die Sandwiches, also ich finde den Begriff super. So, und ich habe im Gegensatz zu dir finde ich auch gar nicht, dass das so eine negative, also so nur Sandwich-Kind, weil im Prinzip, wenn man sich anguckt, auch da wieder so der Blick in Forschung oder Berufswahl, sind die in der Mitte unglaublich sozial kompetent.
Mhm. Also ja, was, voll.
Das macht die Sandwich-Kinder, also die Mittelkinder, eigentlich zu einer fast prädestinierten Position. In der Mitte geboren zu sein, hat viele, viele Vorzüge. Ja, genau.
Das stimmt.
Da kann man sich groß mit beschäftigen. Kommen wir mal zu den Letzten. Das ist negativ.
Die Letzten werden die Ersten sein.
Ja, genau. Den hat man dann ja aber auch so ein süßes Wort, Nesthäkchen, zumindest im Deutschen, ne? So, Nesthäkchen klingt schon irgendwie niedlich, oder?
Voll. Und letztendlich, das ist ja auch das, was vielleicht können jetzt alle mal die überlegen, die mehrere Kinder haben. Wenn klar ist, das ist jetzt das letztgeborene Kind, ne, dann ist unsere Familienplanung abgeschlossen und wir sind vollständig. Dann sind das ja häufig die Kinder, die mehr verwöhnt werden, weil es das letzte Mal ist, dass ich ein Baby habe. Es ist das letzte Mal, dass ich eine Kleinkindzeit begleite. Also das heißt, da sind wir geneigt, den Kindern auch viel länger vielleicht bestimmte Sachen abzunehmen. Also zum Beispiel viel länger die Kinder anzuziehen, obwohl sie das vielleicht schon selber könnten. Also das heißt, die Ansprüche an die Selbst- und Eigenständigkeit verändern sich da häufig nochmal. Die Kinder sind natürlich immer beschützt durch ihre älteren Geschwister, aber gleichzeitig natürlich möchten sie da auch Anerkennung haben, möchten sich da vielleicht auch durchsetzen und ihre Position finden. Das heißt, häufig finden wir bei den Nesthäkchen einen besonders stark ausgeprägten Ehrgeiz, einfach da auch mithalten zu können bei den Größeren. Aber auch da ist es so, dass wir natürlich auch feststellen, dass sie häufig sind sie auch relativ unkompliziert. Sie zeigen eine besondere Liebenswürdigkeit und zeitgleich aber auch eben eine sehr rebellische und eigenwillige und vielleicht auch manchmal ungeduldige Verhaltensweisen. Also so ein bisschen eine gute Mischung aus diesen Zuschreibungen. Und das ist tatsächlich darauf zurückzuführen, dass wir sie auf der einen Seite sehr verwöhnen und sie aber auf der anderen Seite gerade durch die Geschwisterkonstellation auch sich sehr behaupten möchten. Würdest du da noch was ergänzen?
Ja, auf den Nesthäkchen lastet so ein bisschen der Fluch, nicht ernst genommen zu werden, ne? Weil das sind so die kleinen Süßen. Und in der späteren Entwicklung kommt das dann manchmal zu einer Haltung, so, denen werde ich das jetzt aber schon mal zeigen. So. Und Nesthäkchen sind eigentlich zuletzt gekommen. Doch in der Entwicklung oder in ihrer Lebensentwicklung sehen wir, dass die schon sehr dafür sorgen, dass sie nicht zu kurz kommen. Also das, da entwickeln Nesthäkchen auch ganz, ganz viel Energie, ganz, ganz viel Kreativität im Übrigen auch, um diese Position und die Erfahrung, die die gemacht haben in ihrer frühen Kindheit natürlich und in ihrem ganzen Leben eigentlich, um das tatsächlich ein bisschen zu kompensieren oder auszugleichen. Also auch Nesthäkchen sind echt spannend. Also ich habe mir, weil ich mich ganz, ganz lange mit diesem Thema beschäftigt habe, fast so ein bisschen zur Eigenheit gemacht, dass ich, wenn ich Menschen kennenlerne, dass ich für mich immer so gucke, welche Position ist das so? So, also was, also ich schätze das für mich im Stillen ein. Wenn ich mir nicht klar bin darüber, dann frage ich tatsächlich auch so. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber wenn ich Leute kennenlerne, so, das ist jetzt nicht meine erste, zweite und auch nicht die dritte Frage, aber irgendwann frage ich mal, hast du eigentlich Geschwister? So. Und Nesthäkchen erkenne ich manchmal echt intuitiv und die sind mir total sympathisch, weil die sind in der Regel total unterhaltsam und die sind so schön unkompliziert. Das mag ich so. Also, weil die sich wirklich, das sind so Mitmacher irgendwie, die passen sich gut an, Und die sind unkompliziert im Umgang. Also das ist mir persönlich als Erstgeborene, um mich mal hier zu outen, ich finde die sehr sympathisch. Genau. Also das sind so die Positionen, die wir in den folgenden Wochen, in den folgenden Podcast-Episoden euch noch genauer beschreiben wollen. Dabei haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, dass es eine große Rolle spielt, wie der Altersunterschied ist. Das heißt, wenn wir ein Erstgeborenes haben und dann zum Beispiel 20 Monate später das zweite Kind geboren wird, dann verwaschen diese Charaktermerkmale ein bisschen. Das heißt, dann können wir das nicht mehr so stark und so deutlich, wie wir das jetzt hier so schubladenmäßig skizziert haben, erkennen. Also es spielt eine ganz große Rolle, wie der Altersunterschied ist. So. Das Geschlecht des Kindes spielt eine große Rolle dabei. Das heißt, wenn ich drei Kinder habe, die ersten zwei sind Mädchen und dann kommt ein Junge oder andersrum, die ersten zwei sind Jungs und dann kommt ein Mädchen, dann ist diese Mädchenposition noch stärker betont. Das heißt, das ist dann wirklich das Prinzesschen, ein Nesthäkchen und auch noch ein Prinzesschen dazu. So, das heißt, das würde, wenn man sich anschaut, was macht diesen Menschen dann aus, wirklich dieses Prinzip nochmal verstärken. Also es gibt viele Faktoren, die wir bei dieser ganzen Einordnung und Zuordnung berücksichtigen müssen. Also das soll und wird auch in der Entwicklungspsychologie nicht so gesehen. Das ist kein Schubladendenken. Erstgeboren gleich so. Also so funktioniert es nicht.
Genau, jetzt haben wir ja schon so schön darüber gesprochen, so die Zuschreibung der einzelnen Rollen, und jetzt hattest du ja gerade auch so gut angeführt, dass nochmal die Geschlechter eine Rolle spielen, dass Altersabstände eine Rolle spielen. Und natürlich ist es so, wie immer, wenn wir uns Forschung angucken und wenn wir uns Persönlichkeitsentwicklung angucken, ist es halt super komplex und hat ganz viele Einflussfaktoren. Und wir wissen, dass es also gerade in der Geschwisterforschung und in der Forschung von Geschwisterkonstellationen in den letzten 25 bis 30 Jahren ganz viele Fortschritte gab und dass sich einfach auch der Blick noch mal ein Stück weit verändert hat. Das heißt, dass nicht ausschließlich so die Geburtsposition nur eine Rolle spielt, sondern dass es eben auch äußere Faktoren gibt, die dort noch hineinspielen. Das hat was damit zu tun. Wie ist eigentlich die Ehezufriedenheit der Eltern? Wie ist die Qualität der Beziehung zu den Eltern, zwischen den Geschwistern? Aber es spielen natürlich auch eine Rolle Faktoren wie, da kommt das zweite, das dritte, das vierte Kind in die Familie. Wie stellen wir uns eigentlich finanziell auf? Also was verändert sich da? Wie verändert sich auch unser Sozialgefüge mit einem neuen Mitglied? Wie sind wir ökologisch aufgestellt? Das heißt, dass auch da automatisch mit jedem neuen Kind ganz viele äußere Faktoren sich verändern, die natürlich auch einen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung haben. Aber wir wollen euch in den Folgen eben ganz bewusst einfach mal die Geschwisterkonstellation vorstellen und wir werden einen Teil dieser äußeren Faktoren ausklammern und nicht mit reinnehmen, um es nicht allzu komplex zu machen.
Kein Schubladendenken, jeder Mensch ist individuell, völlig klar.
Ja. Jede Familie ist individuell mit ihrer Geschichte und ihren Themen, die sie mitbringt, ne?
Aber wir sehen halt in der Forschung auch, dass es wirklich so wiederholende Situationsbedingungen gibt, die bei den Menschen auf bestimmte Entwicklungen von bestimmten Eigenschaften fördernd oder halt irgendwie ein wenig weniger fördernd auswirken. Also die Position spielt eine Rolle. Das, was ich auch noch voll spannend finde, ist, dass wir jetzt, man kann natürlich jetzt gucken, wie ist das bei meinen Kindern? So, das ist ja möglicherweise so der erste Blick, den wir so haben, wenn wir uns über so eine Podcast-Folge darüber informieren. Aber wir alle sind ja auch Erst-, Zweit- oder Drittgeborene. Das heißt, wie ist meine Position? Ganz, ganz spannend. Und wir wissen auch, dass es Hinweise darauf gibt, dass ich mich mit dem Kind viel leichter identifizieren, solidarisieren möglicherweise kann, das meiner Position entspricht. So, das sehen wir auch in der Forschung.
Und da ist es doch auch total spannend, dass wir uns neben den Geschwisterpositionen auf jeden Fall auch dann nochmal angucken in den weiteren Folgen. Wie ist eigentlich die Rolle der Eltern oder wie gehe ich überhaupt als Eltern mit Geschwisterkonstellation um und welchen Einfluss habe ich da eigentlich auch auf die Beziehung der Geschwisterkinder zueinander? Das sollten wir auch auf jeden Fall in den weiteren Folgen mit einfließen lassen.
Das ist auch richtig. Und guck mal, ich glaube, wir können nichts anderes mehr machen, wenn wir.
Es wird eine Riesenreihe.
Weil wir nämlich
20 Teile.
Weil wir nämlich auch wissen, dass das Partnerinnenwahl eine Rolle spielt. Also es ist auch so interessant, wirklich zu gucken, was für einen Lebenspartner habe ich mir gesucht. So, also bei mir zum Beispiel bin ich eine große Schwester und ich habe tatsächlich ein Nesthäkchen geheiratet.
Ja. Ach, siehst du, die magst du doch sowieso so gerne.
Ja, siehst du, genau. Hast du dir gemerkt. Also,
habe ich mir gemerkt.
Was verrät das über uns und unsere Beziehung? Und ich finde, also ja nochmal, wir haben ja schon gesagt, kein Schubladendenken, aber es kann ein kleiner Baustein sein, um Dinge zu verstehen, um Dinge vielleicht ein wenig zu ergänzen. So, das heißt, mein Eindruck von irgendwas, von unserer Partnerschaft, von der Beziehung, die ich zu meinen Kindern habe, zu ergänzen mit diesem Wissen. Ja, warte doch mal, wie ist denn das eigentlich? Was verrät denn die Konstellation, aus der wir kommen, über das, was wir jetzt hier gerade leben? Also ich finde das ein unglaublich tiefes, unglaublich, unglaublich spannendes und weitreichendes Thema, ja.
Und deswegen wird es eine Folge 20, 21 und 22.
jetzt sollten wir die Leute nicht abschrecken.
Aber wir machen auch noch andere Themen. Wir machen eine bunte Mischung,
genau,
zwischen Geschwisterkonstellation und anderen Themen, die wir dazwischendurch auch noch mal wieder aufgreifen. Also keine Sorge, das wird jetzt hier kein Geschwister-Podcast.
Nee.
Aber wenn ihr jetzt Fragen habt oder sagt, ich habe noch einen Aspekt, den würde ich total gerne von euch besprochen wissen, wenn ihr eine Folge zu Erstgeborenen, Zweitgeborenen, Nesthäkchen oder Ähnlichem macht, dann sehr, sehr gerne schreibt uns das bei Instagram oder über unseren E-Mail-Account und dann versuchen wir das auf jeden Fall mit aufzugreifen.
Das stimmt. Wir werden euch in die Shownotes auch gut lesbare Literatur, also es gibt viel tiefenpsychologisches Material darüber, das liest sich nicht so leicht weg, aber es gibt auch wirklich schöne, gut lesbare Bücher, die wir euch in den Shownotes verlinken, sodass ihr euch da möglicherweise schon mal ein bisschen mit eurer eigenen Position, mit eurer eigenen Situation schon mal ein bisschen anfreunden und vertraut machen könnt. Ja, genau.
Haben wir es wieder, ne?
Haben wir es wieder.
Ach, das geht immer so schnell rum, die Zeit mit dir.
Ich finde das auch, Sarah. Ja, ich finde das auch. Zack, ist die halbe Stunde voll. Aber noch nicht vollständig voll, weil was fehlt ist, sag selber.
Das Zitat.
Ah ja, genau. Und das hast du dieses Mal wieder ganz eifrig und schön gefunden. Deswegen kannst du es auch mal rezitieren, bitte.
In dieser Woche kommt unser Zitat von Paul Watzlawick. Der wird wahrscheinlich den meisten ein Begriff sein. Und er hat ein wunderbares Zitat zum Thema Geschwister. Oder es gibt ein wunderbares Zitat zum Thema Geschwistern von ihm. Und zwar sagt er, man kann mit Geschwistern keine Nicht-Beziehung führen. So, das lasst mal auf euch wirken. Nehmt es mit in die Woche. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Sonntag.
Macht es gut, bis zur nächsten Woche.
Tschüss.
Tschüss.